Hörer, Lee Soo-yeon heißt Sie herzlich zu einer Sendereihe Kreuzen quer durch Korea willkommen. Heute wollen wir über folgende Themen berichten. Die Familie des verstorbenen Vorsitzenden der Samsung-Gruppe hat rund 23.000 Kunstwerke aus seiner Sammlung gespendet. Dazu gehören mehrere Nationalschätze und auch bedeutende Werke von weltweit bekannten Künstlern. Näheres dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Freitagsrubrik Suchwort aktuell. Das Forstamt will für die Kohlenstoffneutralität alte Bäume abholzen und junge Bäume pflanzen. Dieser Plan hat den Zweck, die CO2-Speicherleistung der Wälder zu erhöhen. Umweltorganisationen leisten nun heftigen Widerstand gegen diesen Plan. Mehr dazu im dritten Beitrag. Im vierten Beitrag berichten wir darüber, dass ein sogenannter alliierter Eisenbahnwaggon, der im innerdeutschen Grenzverkehr eingesetzt worden war und von der deutschen Regierung im Oktober 2015 der koreanischen Eisenbahngesellschaft Korel gespendet wurde, nach 6 Jahren nach Deutschland zurückkehrt. Zeit für etwas Musik. Heute haben wir für Sie das Lied Morning Waltz ausgesucht, gesungen von Cha Urim. Rund 23 Kunstwerke, die der im vergangenen Jahr verstorbene Vorsitzende der Samsung-Gruppe Lee Gon-hee gesammelt hatte, werden gespendet. Und dazu gehören viele bedeutende Kunstwerke, teilweise im Rang eines Nationalschatzes, sowie bekannte Meisterwerke von namhaften westlichen Künstlern wie Claude Monet, Auguste Renoir und Pablo Picasso. Kunstsachverständige hatten zuvor den Gesamtwert von rund 13.000 Kunstwerken aus der Sammlung von Lee Gon-hee auf 2 bis 3 Billionen Won, 1,8 bis 2,7 Milliarden Dollar geschätzt. Die Kunstwerke werden an das Nationalmuseum Koreas, das Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst sowie lokale Museen gespendet. An das Nationalmuseum Koreas gehen rund 21.600 Stücke, darunter auch 60 Schätze und Nationalschätze, die die Quintessenz der koreanischen Kultur zeigen. Dazu gehören zum Beispiel ein Landschaftsgemälde vom Maler Chong Son aus der späten Joseon-Zeit, das zum Nationalschatz Nummer 216 bestimmt ist, das letzte Gemälde des Malers Kim Hong-do aus der Joseon-Zeit mit dem Titel Chuseong-budo sowie das einzig noch existierende Buddha-Gemälde aus der Goryeo-Zeit. Das Nationalmuseum Koreas hat seit seiner Eröffnung im Jahr 1946 rund 430.000 Kulturgüter einschließlich der diesmaligen Spenden gesammelt. Etwa 50.000 davon sind Spenden und die diesmaligen Spenden von Lee Gon-hee machen an den durch Spenden erhaltenen Kulturgütern einen Anteil von rund 43% aus. An das Nationalmuseum für moderne und zeitgenössische Kunst werden rund 1.400 Werke gespendet. Darunter sind rund 460 Exemplare von bekannten einheimischen Künstlern der modernen und zeitgenössischen Kunst wie Kim Hwan-gi, Na Hye-seok und Park Soo-gun und auch Werke von weltweit berühmten Künstlern wie Claude Monet, Paul Gauguin, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Marc Chagall und Salvador Dali. Es sind meistens Malereiwerke. Es gibt aber auch Tafelbilder, Skizzen und Skulpturen. Das Museum hat seit seiner Eröffnung im Jahr 1969 bislang rund 12.000 Werke gesammelt. Etwa 5.400 davon sind Spenden und die diesmal gespendeten 1.400 Werke sind die größte auf einmal getätigte Schenkung. Einige Werke werden an lokale Museen in Regionen gespendet, in denen entsprechende Künstler geboren wurden oder gelebt hatten. Die Kollektion der zeitgenössischen Kunst seit den 1950er Jahren, darunter Werke von Alberto Giacometti, Mark Rothko, Francis Bacon und Gerhard Richter, sowie die Skulpturen von Auguste Rodin, an denen der Verstorbene zu seinen Lebzeiten besonders großes Interesse gezeigt hatte, werden in der Familie und im Kunstmuseum der Samsung-Familie Lium bleiben. Durch die diesmalige Schenkung von bedeutenden Kunstwerken, von der antiken Kunst bis zur modernen und zeitgenössischen Kunst, wird der Perfektionsgrad der Sammlungen des Nationalmuseums und des Nationalmuseums für moderne und zeitgenössische Kunst stark steigen. Vor allem kann letzteres Museum seine Kollektion der modernen Kunst, die bisher eher schwache Noten erhielt, erheblich aufwerten. Auch das Nationalmuseum, das meistens ausgegrabene Kulturgüter besaß, kann dank der Spende der Samsung-Familie über vielfältige Kulturgüter aus verschiedensten Epochen der koreanischen Geschichte verfügen. Das Budget der beiden Nationalmuseen für den Kauf von Exponaten beträgt zusammen gerade etwa 8 Milliarden Won, umgerechnet 7,2 Millionen Dollar. Der Kunstkritiker Chong Jun-mo sagt, wenn man den Wert der diesmaligen Spende vor dem Hintergrund der realen Verhältnisse betrachten würde, habe die Spende einen so beträchtlichen Umfang, dass man 30 Jahre brauchen würde, wenn man die Werke mit dem staatlichen Budget kaufen würde. Die Spende, bei der der persönliche Reichtum in gesellschaftlichen Reichtum umgewandelt wurde, verdiene schon großen Beifall. Igoni war zu seinen Lebzeiten auch für sein großes Interesse an der Kunst und Kultur bekannt. Er unterstützte die Einrichtung einer Korea-Halle im Victoria and Albert Museum in London, dem Metropolitan Museum of Art in New York und dem Museum Guimet in Frankreich und auch koreanische Künstler wie Peng Nam-jun, Lee Hu-an und Park Gon-woo. Zur Zeit der Eröffnung des Lium-Kunstmuseums sagte er, auch wenn die Sammlung und Aufrechterhaltung von Kulturerbe beträchtliche Kosten und lange Zeit erfordern, sei dies eine sehr wichtige Arbeit für die Zukunft der menschlichen Kultur und somit eine Pflicht von uns allen. Ab Juni finden Ausstellungen statt, bei denen ausgewählte Werke aus der Sammlung von Lee präsentiert werden. Das Nationalmuseum Koreas veranstaltet im Juni und Oktober zwei Ausstellungen. Das Nationalmuseum der modernen und zeitgenössischen Kunst stellt die Kunstwerke im August in Seoul, im September in Gwacheon und im nächsten Jahr in Cheongju durch Sonder- und ständige Ausstellungen vor. Es bereitet auch eine Wanderausstellung in führenden ausländischen Kunstmuseen vor. Die diesmaligen Spenden werden auch in digitaler Form auf der Homepage der beiden Nationalmuseen veröffentlicht. In Planung ist auch eine wissenschaftliche Konferenz, bei der die historischen, künstlerischen und kunsthistorischen Werte der Schenkungen aus Lees Kunstsammlung beleuchtet werden. Sofort aktuell. Willkommen zur Freitagsrubrik Suchwort aktuell. Mit im Studio ist da heute wieder Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
In dieser Woche stand selbstverständlich die südkoreanische Filmschauspielerin Yoon Yeo-jung, die bei den 93. Academy Awards am Sonntag Ortszeit einen Oscar als beste Nebendarstellerin gewann, im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses. Man spricht sogar von einem landesweiten Yoon Yeo-jung-Syndrom. Sie ist nun nicht nur in der Film-, Fernseh- und Werbeszene gefragt, auf den Märkten und in den Supermärkten verkauft sich auch das Gemüse Minari überdurchschnittlich gut.
Die im asiatischen Raum bekannte Pflanze Minari ist im deutschsprachigen Raum als koreanische Petersilie oder Wassersellerie bekannt. Nachdem Yoon für ihre Rolle im Film Minari den Oscar gewonnen hatte, soll auf den Märkten und in großen Discounterketten in Südkorea die Verkaufsmenge von Minari rasant gestiegen sein. Angaben der Vertriebsbranche am 28. April zufolge ist die gesamte Verkaufsmenge von Minari beim Online-Markt Market Curly am 26. April, dem Tag der Oscar-Verleihung, gegenüber dem Vortag um 60% gestiegen. Bei der Discounterkette Imart ist die Verkaufsmenge gegenüber demselben Vorjahrestag um 33,3% nach oben geklettert.
Auch die Kinowelt hat große Erwartungen in die Yoon Yeo-jung-Sondernachfrage. Der Film Minari feierte am 3. April seine Korea-Premiere und in letzter Zeit war die Zahl der Kinos, in denen dieser Film vorgeführt wurde, stark zurückgegangen, sodass der Film auf den Kinocharts auf Platz 5 oder 6 blieb. Am 26. April, als die Oscar-Verleihung stattfand, verbesserte sich der Film auf Platz 4 und am darauffolgenden Tag auf Platz 2. An diesem Tag betrug die Zuschauerzahl 8.516. Das war eine Vervierfachung verglichen mit der Woche davor.
Die kumulierte Zuschauerzahl liegt bei 950.000 und kann mit großer Wahrscheinlichkeit die Marke von 1 Million überschreiten. Ab dem 7. Mai findet im koreanischen Filmarchiv eine Sondervorführung fanden 17 Filme mit Yun in der Haupt- und Nebenrolle statt. Im Fernsehen wird mit Dokumentationen die 55-jährige Karriere Yuns als Schauspielerin beleuchtet. Zurzeit sind im Fernsehen auch mehrere Werbespots mit Yun als Model zu sehen.
Die Netzbürger interessierten sich auch für das Umfrageergebnis, dass mehr als 7 von 10 Weltbürgern der Einführung eines Corona-Impfpasses zustimmen. Das Weltwirtschaftsforum WEF hat zusammen mit dem globalen Marktforschungsunternehmen Ipsos eine Untersuchung durchgeführt, an der insgesamt 36.000 Menschen teilnahmen. An der ersten Umfrage nahmen 21.000 Personen aus 28 Ländern und an der zweiten 15.000 Personen aus 12 Ländern teil.
Danach sind 78% der Befragten damit einverstanden, dass man dazu verpflichtet wird, bei Reisen einen Impfausweis mitzuführen. Die Zustimmungsquote war mit über 90% in Malaysia und Peru am höchsten. In Ungarn und Polen war die Zustimmung mit jeweils 52% und 58% unter den untersuchten Ländern am niedrigsten.
Fast 3/4 der gesamten Befragten hegen die Erwartung, dass die Einführung des Corona-Impfpasses große Veranstaltungen wie verschiedene Ausstellungen, Messen und Festivals noch sicherer machen würde. 67% antworteten, dass auch an öffentlichen Orten wie in Sportstadien und Aufführungshallen der Impfausweis eingeführt werden sollte. Jeweils 54% und 55% der Befragten antworteten, dass auch bei der Nutzung von kommerziellen Einrichtungen wie Geschäften und Restaurants und auch bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und Flugzeugen die Impfpflicht notwendig sei.
In Brasilien, den USA und Kanada antworteten 6 von 10 Menschen, dass für Nichtgeimpfte der Besuch von öffentlichen Veranstaltungen und die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln vollständig verboten werden sollen. Auch in Südkorea laufen derzeit Vorbereitungen für die Einführung eines Impfpasses. Die Netzbürger brachten die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Impfaktion schnell und reibungslos voranschreitet, sodass auch in Südkorea ein digitaler Impfpass eingeführt wird, damit die Bürger mühelos aus- und einreisen können.
Viele Netzbürger sind anhand eines Analyseergebnisses darüber besorgt, dass sich in Südkorea die Erderwärmung noch schneller bemerkbar macht als in anderen Erdteilen. Das Wetteramt hat die Klimaveränderungen in Korea im Zeitraum von 1912 bis 2020 analysiert und das Ergebnis am 28. April veröffentlicht. Danach ist in Südkorea der Sommer länger und der Winter kürzer geworden.
In den letzten 30 Jahren von 1991 bis 2020 ist der Sommer um 20 Tage länger und der Winter um 22 Tage kürzer geworden als in den früheren 30 Jahren von 1912 bis 1940. Der Tag des Frühlings- und Sommerbeginns ist jeweils um 17 und 11 Tage vorgerückt. In den letzten 30 Jahren war der Sommer mit 118 Tagen die längste Jahreszeit, während der Herbst mit 69 Tagen am kürzesten war.
In den letzten 30 Jahren ist die durchschnittliche Temperatur im Jahr in Korea verglichen mit den 30 Jahren in der Vergangenheit um 1,6 Grad gestiegen. In den 109 Jahren ist diese Temperatur alle 10 Jahre stets um 0,2 Grad gestiegen. Der Temperaturanstieg war vor allem im Frühling und Winter deutlich. Der Temperaturanstieg alle 10 Jahre lag im Frühling bei 0,26 Grad, im Winter bei 0,24, im Herbst bei 0,17 und im Sommer bei 0,12 Grad.
In den 109 Jahren ist die durchschnittliche Temperatur im Jahr in Korea verglichen mit dem globalen Durchschnitt um 0,8 Grad zusätzlich gestiegen. Die CO2-Intensität in Korea ist um 6,5 ppm höher als der globale Durchschnitt. Dies zeigt, dass die Erderwärmung und Verstädterung in Korea schneller voranschreitet als im weltweiten Durchschnitt.
Das war's wieder von Suchwort aktuell.
Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche.
Das Forstamt hat im vergangenen Januar einen Strategieplan für Kohlenstoffneutralität im Forstbereich veröffentlicht. Darin wurde als eine der Kernaufgaben für die Verstärkung der CO2-Speicherleistung der Wälder die Verbesserung der Struktur der Altersstufen der Bäume vorgelegt. Man spricht in der Forstwirtschaft von Altersstufen, wenn Baumbestände in 10-Jahres-Intervallen gruppiert werden. Altersstufe 1 steht für 0 bis 10 Jahre, Altersstufe 2 für 11 bis 20 Jahre und Altersstufe 3 für 21 bis 30 Jahre. Das Forstamt bestimmte die Tatsache, dass Wälder mit über 30 Jahre alten Bäumen an der gesamten Forstfläche des Landes einen Anteil von 72% ausmachen, als eine ungleichgewichtige Altersstufenstruktur. Damit machte das Amt deutlich, dass Wälder mit Bäumen der Altersstufe über 4 Gegenstand der Strukturverbesserung sind. Dieser Plan des Forstamtes, für die Kohlenstoffneutralität bis 2050 alte Wälder abholzen und junge Bäume pflanzen zu wollen, sorgt nun für Debatten und Umweltorganisationen leisten heftigen Widerstand dagegen. Nach einem Bericht des Umweltministeriums haben die Wälder in Südkorea im Jahr 2018 45,6 Millionen Tonnen Treibhausgas gespeichert. Diese Menge entspricht 6,3% der gesamten Treibhausgasemissionen im Land im selben Jahr von 727,6 Millionen Tonnen. Die Wälder haben fast die Hälfte der im Transportbereich emittierten Treibhausgasmenge aufgefangen. Die Kohlenstoffneutralität bezieht sich auf das Erreichen von Netto-Null-Kohlendioxid-Emissionen und kann erreicht werden, indem die Kohlendioxid-Emissionen mit ihrer Entfernung ausgeglichen werden oder indem Emissionen aus der Gesellschaft beseitigt werden. In dieser Hinsicht ist die Rolle der Wälder, die neben dem Meer die größte Kohlendioxidsenke darstellen, von großer Bedeutung. Daher ist die Tatsache, dass die von Wäldern gespeicherte Kohlenstoffmenge rasant zurückgeht, nicht zu vernachlässigen. Die jährliche Treibhausgasspeichermenge der Wälder in Südkorea hat 2008 ihren Höhepunkt von 61,5 Tonnen erreicht und ist in den 10 Jahren bis 2018 um sage und schreibe 25,9% geschrumpft. Im selben Zeitraum ist die Waldfläche von 6.374.875 Hektar auf 6.305.962 Hektar um lediglich 1,1% zurückgegangen. Diese Zahlen zeigen, dass der Rückgang der Waldfläche keine Hauptursache für den Rückgang der von Wäldern gespeicherten Treibhausgasmenge ist. In der Tat war diese Menge bis 2008 trotz der schrumpfenden Waldfläche gestiegen. Die vom Forstamt vorangetriebene Verbesserung der Altersstufenstruktur basiert auf einem Untersuchungsergebnis, das die Alterung der Wälder als eine Hauptursache des Rückgangs der von Wäldern aufgenommenen Treibhausgasmenge betrachtet. In den 1970er und 80er Jahren wurden in Korea viele Korea-Kiefern gepflanzt. Nach den vom Nationalen Institut für Forstwissenschaft vorgelegten Daten erreicht die Treibhausgasmenge, die jährlich von Korea-Kiefern aufgenommen wird, im Alter von 20 Jahren mit 11,8 Tonnen pro Hektar den Höhepunkt. Danach geht die Menge langsam zurück und schrumpft auf die Hälfte, wenn die Bäume 70 Jahre alt werden. Das betreffende Untersuchungsergebnis hat aber seine Grenzen, weil dabei lediglich die von der führenden Baumart der Wälder gespeicherte Menge untersucht wurde. Im Kiefernwald wachsen nicht nur Kiefern, aber die von anderen Baumarten oder vom Boden aufgenommene und gespeicherte Kohlendioxidmenge wurde nicht berücksichtigt. In der Welt der Forstwissenschaft glaubte man lange, dass Wälder den kohlenstoffneutralen Zustand erreichen, wenn sie etwa 150 Jahre alt werden. Seit einiger Zeit gibt es aber immer wieder Forschungsergebnisse mit entgegengesetztem Inhalt. 2008 wurde in der Fachzeitschrift Nature das Forschungsergebnis veröffentlicht, dass Wälder auch im Alter von 800 Jahren als Kohlendioxidsenke funktionieren. 2014 gab es auch das Ergebnis einer gemeinsamen Forschung von Wissenschaftlern aus 16 Ländern, dass bei den meisten Bäumen die jährlich aufgenommene Treibhausgasmenge nicht zurückgeht, auch wenn sie alt werden. Dies war das Ergebnis einer langjährigen Untersuchung von rund 400 Baumarten in verschiedenen Klimazonen auf 6 Kontinenten. Professor Hong Seok-kwan für Landschaftsarchitektur an der Busan-Universität sagt, wichtig sei nicht die von Wäldern aufgenommene, sondern gespeicherte Kohlendioxidmenge. Wenn die Aufnahme von Kohlendioxid das Ziel ist, können die Wälder noch mehr Kohlendioxid aufnehmen und speichern, wenn man die künstlich angelegten Wälder, die dabei sind, sich selber in Naturwälder zu verwandeln, nicht wieder zu künstlichen Wäldern, sondern zu Naturwäldern macht. Im Oktober 2015 wurde am Bahnhof Torasan in der Stadt Paju an der Grenze zu Nordkorea, der Endstation der von der Hauptstadt Seoul kommenden Zugtrasse, eine Ausstellung mit Exponaten und Schaubildern aus der koreanischen und deutschen Teilung eröffnet. Die koreanische Eisenbahngesellschaft Korail hat damals zum 70. Jahr der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft an diesem Bahnhof eine sogenannte Wiedervereinigungsplattform geschaffen. An der Eröffnung dieser Plattform nahm seinerzeit auch der damalige Bundespräsident Joachim Gauck persönlich teil. Die deutsche Regierung hatte damals Korea neben einem Stück der Berliner Mauer mit einer Breite von 1,2 Metern und einer Länge von 3 Metern und verschiedenen Exponaten auch einen Eisenbahnwaggon des United States Army Transportation Corps gespendet, der in den 1980er Jahren als Postzug im innerdeutschen Grenzverkehr eingesetzt wurde. Dieser Eisenbahnwaggon war ein Symbol der friedlichen Wiedervereinigung. Aus diesem Grund hatte die deutsche Regierung diesen mit dem Wunsch nach dem Frieden auf der koreanischen Halbinsel gespendet. Der Waggon wurde am Bahnhof Torasan ausgestellt und Korail und die Stadt Paju übernahmen die Installationskosten. Es wurde nun bekannt, dass dieser Eisenbahnwaggon nach Deutschland zurückgekehrt ist. Die deutsche Stadt Helmstedt forderte im vergangenen Februar Korail zur Rückgabe dieses Eisenbahnwaggons auf. Dieser sei ein Erbe im Rang eines Kulturguts, von dem es weltweit lediglich 3 Stück gebe. Daraufhin hat Korail am 21. April den Eisenbahnwaggon auf dem Seeweg nach Deutschland geschickt. Der Waggon wird Anfang Juni in Deutschland eintreffen. Zur Zeit der Spende war bekannt, dass die deutsche Regierung den Eisenbahnwaggon auf Dauer Korea gespendet hatte. Die Information soll aber falsch gewesen sein und der Waggon soll als kostenlose Leihgabe Korea zur Verfügung gestellt worden sein. In der Tat soll Korea von Juli 2015 bis Februar 2016 den Eisenbahnwaggon geliehen und danach den Leihvertrag verlängert haben. Im Juli des vergangenen Jahres hat Korail die deutsche Stadt erneut um die Verlängerung des Leihvertrags gebeten, aber Helmstedt habe seit September des vergangenen Jahres die Rückgabe gefordert. Das war die Sendung Kreuz und quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche.